Vielen Dank. Ja, du hast vorher gerade eben schon gesagt, wir befinden uns in der Predigtserie über Israel. Und mein Bruder hat mir heute Morgen eine relativ harte Nuss zum Knacken gegeben, nämlich Römerbrief Kapitel 9 bis 11. Das Thema lautet die bleibende Erwählung Israels nach, wie gesagt, Römer 9 bis 11. Und Römer 9 bis 11 ist deswegen oder unter anderem eine harte Nuss zu knacken, weil es um die Erwählung geht im 9. Kapitel, um Gottes Erwählung und um die Frage, naja, wen erwählt Gott eigentlich? Ist der eine zum Heil erwählt und der andere zum Fluch, der eine zum Segen, der andere zum Fluch? Wie verhält es sich? Und das ist schon relativ provozierend. Man muss sich schon relativ in die Gedanken des Paulus reinfuchsen, ne? Um mal nachvollziehen zu können, wie meint das Paulus eigentlich? Weil Römer 1 bis 8 macht so wunderbar deutlich, gerecht ist der, der glaubt. In Christus gilt uns all das, was Christus gilt. Und Römer 9 stellt Paulus sich die Frage, was ist eigentlich mit Israel, mit Gottes Volk? Wie sieht es jetzt mit ihm aus? Wie steht es um Israel? Und wie gesagt, Römer 9 bis 11 ist ein ziemlich komplexer, aber auch ein komplizierter Text. Deswegen kann ich heute Morgen natürlich jetzt nicht die drei Kapitel vorlesen, sonst wären wir um 13 Uhr mittags noch hier zusammen. Werde auch nicht alle Bibelstellen einblenden nachher, sondern eher die Bibelstellen erwählen. So könnt ihr, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, das nachschlagen und alle, die am Livestream mit dabei sind oder später die Predigt nachhören, auf Pause drücken, die Bibel holen und dann die Bibelstelle nachlesen. In Römer 9 bis 11 ringt Paulus innerlich mit der Frage, warum das Evangelium so wenig Resonanz im jüdischen Volk findet. Warum ist Israel dem Messias gegenüber so verschlossen? Er versteht es einfach nicht. Und man könnte ja eigentlich erwarten, dass Israel viel leichter zum Evangelium findet als die Heiden, denn immerhin ist das Evangelium ja ein jüdisches Produkt. Es wurde ja größtenteils von Juden geschrieben. Wie kann es sein, fragt sich Paulus, dass Israel am Messias vorbeigeht? Gibt es da einen tieferen Grund dafür? Hat Gott sein Volk am Ende aufgegeben? Wendet sich Gott nun den Heiden zu und nicht mehr den Israeliten? Ist das Kapitel Israel endgültig geschlossen? Und in diesen drei Kapiteln spürt man so richtig, wie Paulus um diese Fragen ringt. Wie er mit einem Schmerz beginnt und am Ende einen Durchbruch erzielt. Und das ist das Starke. Römer 9, das werden wir gleich sehen, beginnt mit dem Schmerz des Paulus, endet mit einem Lobpreis. Und das ist ganz im Sinne und in der Tradition des Paulus und auch in unserem Leben. Ja, manches ist nicht einfach, manches ist beschwerlich, doch am Ende, egal wie dein Weg aussieht, steht der souveräne Lobpreis Gottes. Wie gesagt, Römer 9 bis 11 beginnt mit dem Schmerz des Paulus, und zwar in den Versen 1 bis 5. Wie gesagt, ich erwähne das nur und lese das nicht vor. Und hier gibt uns Paulus jetzt einen Einblick in sein Innenleben. In Vers 2 beginnt er und sagt, mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und von großer Trauer. Und das sagt Paulus nicht einfach so daher. In Vers 1 meint er oder sagt er in der Gegenwart von Jesus, und der Heilige Geist bestätigt es mir in meinem Gewissen. Ich meine, die Wahrheit, die Paulus hier sagt, besteht darin, dass sein Herz voller Schmerz und Trauer ist. Warum? Ich habe es gerade eben schon gesagt, weil sein Volk, seine jüdischen Geschwister, nicht zu Jesus gefunden haben und Gefahr laufen, für immer verloren zu gehen. Und das lässt Paulus nicht kalt. Das treibt ihn emotional so sehr innerlich um und macht ihm richtig Not. Und in seiner Not geht er sogar so weit, dass er sagt, dass er bereit wäre, sich selbst von Jesus trennen zu lassen, wenn er dadurch einige Juden retten könnte. Das ist eine krasse Aussage. Ich meine, gibt es jemanden, für den du sterben würdest, für den du dein Leben geben würdest, riskieren würdest? Paulus sagt, ich wäre bereit, mein eigenes Leben für mein Volk zu opfern. Und nach diesem Einblick in sein Innenleben zählt Paulus jetzt auf, wer die Juden sind. Sie sind nämlich ein herausragendes Volk. Sie sind Israeliten. Sie sind geistlich mit der ganzen Fülle ausgestattet. Ihnen gehört, und das könnt ihr jetzt nachlesen, das sagt Paulus in den Versen 4 bis 5, die Kindschaft. denn Gott hat sie als Kinder erwählt. Ihnen gehört die Herrlichkeit Gottes, denn Gott hat ihnen seine Herrlichkeit offenbart. Ihnen gehören die Bündnisse, die Gott geschlossen haben, denn Gott hat sie mit Israel geschlossen, diese Bündnisse. Ihnen gehört die Tora, denn die Tora ist Gottes Gabe an sein Volk. Ihnen gehört der Gottesdienst, denn nur die Israeliten wissen, wie man Gott wirklich dient. Ihnen gehören die Verheißungen, denn sie stehen in der Heiligen Schrift der Juden, und ihnen gehören die Väter Abraham, Isaak und Jakob. Das ist die Auflistung in den Versen 4 bis 5. Man könnte das sagen, das sind geistliche Besitztümer, die Gott Israel gegeben hat. Und die absolute Krönung ist, sagt Paulus, dass der Messias aus dem jüdischen Volk kommt. Also eine ganze Latte von geistlichen Besitztümern, die Gott Israel seinem Volk gegeben hat. Umso schmerzvoller ist es, dass Israel daran vorbeigeht, an diesen geistlichen Besitztümern, und den Messias ablehnt. Und die Frage ist jetzt, war es das jetzt mit Israel? Ich meine, ihr habt doch alles bekommen. Und jetzt lauft ihr daran vorbei, war es das mit Israel? Nein, die Frage kann ich schon vorab beantworten. Aber wie kann man das, was Paulus jetzt gerade eben gesagt hat, einordnen? Und jetzt kommen wir zu der Frage, zu dem provozierenden Aspekt, die Frage der Erwählung. Die Frage, wer ist erwählt? Und darum geht es in den Versen 6 bis 13. Um jetzt das Nein Israels zu Jesus einordnen zu können, geht Paulus jetzt ganz an die Anfänge zurück, nämlich er will zeigen, nicht jeder, der ein leiblicher Nachkomme Abrahams ist, steht auch in der Verheißung Abrahams. Und das kann man jetzt wunderbar übertragen auf das Heute und auf die Situation des Paulus. Einige Juden sind von Gott ausersehen, zum Glauben zu kommen, andere nicht. Und das ist genau die Erfahrung, die Paulus zu seiner Zeit macht. Er bringt auch den Juden das Evangelium. Einige nehmen es an, die anderen lehnen es ab. Und das ist die Realität, die Paulus vorfindet. Und genau diese Realität finden auch wir im Alltag vor, wenn wir um unsere Geschwister, um unsere Eltern, für unsere Nachbarn oder Arbeitskollegen beten. Ein kleiner Teil kommt zum Glauben, kommt vielleicht mal mit in den Gottesdienst, aber der große Teil, der bleibt verschlossen. Es sei denn, ihr habt andere Erfahrungen gemacht, dann dürft ihr mal strecken, aber so ist meistens auch unsere Erfahrung. Und Paulus führt jetzt diesen Erwählungsgedanken anhand der Vätergeschichte weiter aus. Und zwar sagt er, einmal ist da das Geschwisterpaar Ismael und Isaak. Ismael, das wissen wir, ist Abrahams erstgeborener Sohn, Isaak der zweite. Also liegt der natürliche Vorrang eigentlich auf Ismael, weil er der Erstgeborene ist. Isaak aber ist der verheißene Sohn Gottes. Der wurde Abraham versprochen, der Sohn der unfruchtbaren Sarah, während Ismael mit der Magd Hagar gezeugt wurde. Abraham und Sarah wurde aber von Gott Isaak versprochen, also liegt die Verheißung Gottes auf Isaak und nicht auf Ismael. Logisch? Nee, eben nicht. Überhaupt nicht logisch, weil der erstgeborene Segen geht auf den Erstgeborenen über und nicht auf den Zweitgeborenen. Das ist überhaupt nicht logisch, wie Gott hier verfährt. Der Gedanke geht weiter, eine Generation weiter. Das Gleiche zeigt sich eine Generation später bei Jakob und Esau. Die beiden sind Zwillinge. Aber wem wird Gott den Vorrang geben? Schon von der Geburt der beiden macht Gott diese klare Ansage, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Komisch, eigentlich muss es doch andersrum sein. So, und es zeigt sich, wer der Ältere ist bei der Geburt. Esau erblickt zuerst das Licht der Welt und danach kommt Jakob. Also ist er der Erstgeborene, auf den sich eigentlich der Segen des Vaters niederlegen müsste. Aber was passiert? Durch Gottes Ansage findet er sich in der Position des Zweiten wieder, denn er ist Jakobs Mann. Also Jakob ist Gottes Mann. Und so heißt es in der Schrift weiter, Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen, denn es gilt die Verheißungslinie Abraham, Isaak und Jakob. Die Brüder Ismael und Esau werden zwar von Gott gesegnet, sie werden auch reich ausgestattet, das weiß man, wenn man weiterliest, aber der Vorrang und der Segen, der liegt nicht auf ihnen. Sie sind nicht erwählt, obwohl sie eigentlich das Recht hätten, als Erstgeborene, dass der Segen auf sie übergeht. Und an der Stelle kann man sich fragen, warum verfährt Gott so? Das ist doch ungerecht, oder? Weil eigentlich weiß man, hey, der Erstgeborene der Segen, der geht auf die Erstgeborenen über und nicht andersrum. Was Paulus jetzt genau zu dieser Frage bringt, die wir uns auch stellen, Römer 9, 14 bis 33, ist Gott eigentlich ungerecht? Man, eigentlich wäre es ja gerecht gewesen, die Erstgeborenen so, Gott schreibt mit ihnen Geschichte. Antwort, nein, Gott ist nicht ungerecht, denn für die Juden ist klar, dass der Gott Israels ein gerechter Gott ist. Und das zeigt Paulus jetzt im Verlauf des 9. Kapitels. Schaut mal, nach menschlichem Denken geht es doch gerecht zu, wenn jeder bekommt, was er verdient, oder? Der 6er Kandidat eine 6, der 4er Kandidat eine 4 und der 1er Kandidat eine 1. Gerecht nach Leistung. Und genau bei diesem Gerechtigkeitsdenken hakt Paulus ein und zeigt, dass bei Gott die Dinge ganz anders liegen. Wie? Nämlich, dass kein Mensch vor Gott Verdienste vorbringen kann. Es ist nämlich ohnehin alles reine Gnade, die Gott uns schenkt und seine Barmherzigkeit. Und so hängt es ganz von Gott ab, wem er seine Gnade erweisen will. Und da kann man einen Punkt machen. Vers 15 drückt das Paulus so aus. Ich erweise meine Gnade, wem ich will, und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Punkt. Verdient, sagt hier Paulus, hat es ohnehin keiner. Also liegt es allein an Gott, wem er seine Gnade schenkt und wem nicht. Okay? Das ist logisch. Das sagt Paulus. Aber jetzt wird es hier noch zugespitzter. Die Kehrseite ist nämlich, wo es Erwählte gibt, da gibt es auch Nicht-Erwählte. Und das ist das Provozierende. Erwählt Gott und erwählt Gott die anderen nicht. Und es macht Paulus jetzt deutlich weiter im 9. Kapitel, nämlich am besten an dem Beispiel vom Pharao in Ägypten. Der Pharao, das sieht man, ihn hat Gott offensichtlich nicht erwählt. Aber nicht nur das, sondern Gott hat auch Pharaos Herz innerlich verhärtet. Und hier könnte man schreien, was für eine Ungerechtigkeit. Also er ist im Voraus bestimmt, ein hartes Herz zu haben. Der Arme, der hat auch nie die Möglichkeit umzukehren. Was soll das? Tut Gott so ungerecht verfahren? Also du bist nicht nur erwählt, sondern Gott verhärtet jetzt auch das Herz deines Nachbarn, deiner Eltern oder sonst irgendjemanden, dass die niemals umkehren können. Ist es so? Ist es so? Zumindest bis hierhin machen die Gedanken des Paulus das deutlich. Und in diese Not hinein, die wir empfinden über unsere Angehörigen, über unsere Freunde, die nicht zum Glauben kommen. Wenn wir Ungerechtigkeit empfinden, gerade über die Frage der Erwählung, schaut mal, was Paulus jetzt sagt in Vers 20. Wer bist du, Mensch, dass du glaubst, Gott in Rechenschaft ziehen zu können? Dass du Gott vorschreiben könntest, was gerecht und was ungerecht ist. Und er bringt das berühmte Beispiel mit dem Ton und dem Töpfer. Seit wann bestimmt der Ton, was der Töpfer aus ihm macht? Sodass der Ton nach oben schaut und sagt, Töpfer, ein bisschen hier noch mehr eine Rundung rein, da unten am Fuß vielleicht noch ein bisschen mehr eine Ecke. Wer bist du, Mensch, dass du Gott vorschreiben könntest, was gerecht und ungerecht ist? Das ist die seelsorgerliche oder wenig seelsorgerliche Antwort des Paulus. Man genügt es für die Seele, dass uns jemand sagt, was glaubst du, wer du bist, dass du mit mir rechten kannst? Ich löse das gleich auf. Aber ihr Lieben, selbst wenn es so wäre, wenn jetzt nichts kommen würde, gilt es. Ist von uns, Gott, irgendjemanden von uns irgendwas schuldig? Glauben wir, weil wir unseren Zehnten gegeben haben, oder in die Gemeinde investiert haben, ins Reich Gottes investiert haben, dass Gott uns irgendwas schuldig ist. Glauben wir das? Nein, nein. Aber ich sage euch, es gibt Christen und Brüder und Schwestern, die genau das denken, dass Gott ihnen was schuldig wäre. Und Paulus sagt klar, Gott ist dir nichts schuldig, aber auch gar nichts, weil du ihm im Geringsten nicht irgendwas geben könntest, egal was du ihm gegeben hast, denn Gott lässt sich nichts schenken. Und hier, ich beginne jetzt, oder mit einem Lobpreis, der am Ende kommt. Und das ist so ein Hymnus des Paulus. Und das ist die Reinheit der Anbetung. Also wenn du das über die Lippen bringst, diesen Lobpreis, den ich jetzt vorlesen werde, dann bist du, sag ich mal, Heiligkeitslevel 9000. Also das kommt ganz, ganz weit oben. Ich lese es vor. Also in unsere Ungerechtigkeit hinein, über all die Fragen, die wir haben. Mensch, die kommen nicht zum Glauben. Ich habe doch mein Leben lang gebetet. Also über alles, wo ich Gott in Rechenschaft ziehe, dass ich sage, Gott, du bist mir das doch eigentlich schuldig. Wie viel habe ich gegeben? Wie viel habe ich in Gebete investiert? Hört mal diese Reinheit der Anbetung, diesen Lobpreis. Vers 11, 33. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Antwort: niemand. Niemand hat Gott irgendetwas gegeben, sodass er uns, ich habe es gerade eben schon gesagt, irgendetwas schuldig ist. Und das ist die Reinheit der Anbetung. Wenn du Gott über deine ganzen Fragen, die du hast, und auch das Gefühl, naja, Gott würde irgendwie ungerecht handeln, Gott loben und ehren kannst, um seiner selbst willen und nicht immer nur so weit, wie es meine Not und Anfechtung zulässt. Das ist ein ich-bezogener Lobpreis. Kann ich Gott ehren, seinen Reichtum, seine Größe ehren, auch wenn ich keine Antworten auf meine Fragen gefunden habe? Und ich glaube, das, was Gott wirklich ehrt, ist die Reinheit der Anbetung. Und die Anbetung der Reinheit ist die, dass ich Gott ehre, dass ich ihn lobe, seine Herrlichkeit ausrufe, auch über meinen Schmerz und auch über mein Leid. Und dorthin zu kommen, wie gesagt, das ist Anbetungslevel 9000. Da geht eigentlich kaum was drüber. Aber, jetzt löse ich es ein bisschen auf, die Spannung, es ist nicht nur Willkür Gottes. Und ich möchte nochmal ganz kurz zu dem berühmten Beispiel des Pharaos zurückkommen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Pharao nicht von Geburt an zum Verderben bestimmt war. Nämlich diese Bestimmung ereilt ihn im Verlauf seines Machtkampfes mit Gott und hat seine Vorgeschichte, an der Pharao mitstrickt durch seine Entscheidungen, die er trifft, und durch sein Handeln. Seine Bestimmung, die ist nicht nur Schicksal, sondern sie ist vielmehr konsequent. Und das macht jetzt der Kontext deutlich. Ihr seht den Vers hier auch. Das Schriftzitat Römer 9,17. Die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, also hier wird über Pharao gesprochen, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Also könnte man denken, wenn man diesen Vers liest, hier also doch nur Bestimmung. Also bestimmt zur Verdammung, bestimmt dazu, ein verhärtetes Herz zu haben. Nein, denn dieses Thema der Sturheit des Pharaos wird zum ersten Mal am brennenden Dornbusch thematisiert. Und lest mal die Stelle, was hier ist. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Hier wird gesagt, ich weiß, also sagt Gott zu Mose am brennenden Dornbusch, ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lässt. Es sei denn, er würde von starker Hand dazu gezwungen. Erst wenn ich meine Hand ausstrecke und Ägypten niederschlage, mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte vollbringe, wird er euch ziehen lassen. Könnt ihr das lesen hier? Also hier wird gesagt, zugegeben, Pharao ist nicht der zugänglichste Typ. Er ist echt ein bisschen schwierig. Aber durch harte Hand, durch die Plagen, werde ich ihn dazu zwingen, dass er das Volk ziehen lässt. Ich werde ihn dazu zwingen, dass er umkehrt. Und diese Stelle macht so wunderbar deutlich, Gott hat Pharao nicht von Anfang an dazu bestimmt, dass er ins Verderben rennt, sondern Pharao hat gewaltig auch mit seinen falschen Entscheidungen, die er getroffen hat, mitgewirkt. Es war nicht von Anfang an so, dass Gott sein Herz verhärtet hat, sondern er hat falsche Entscheidungen getroffen und dann kamen die Plagen nach Plagen und sein Herz wurde immer härter. Weißt du, das ist eine ganz wichtige Stelle, weil sie mir sagt, wir sind nicht nur wehrlose Opfer in unserem Leben. Es ist nicht so, dass wir Gott alles in die Schuhe schieben können. Oh mein Gott, ich bin halt erwählt und du hast irgendwie alles falsch gemacht. Mein Leben ist sowieso in deiner Hand. Du gibst meinem Schicksal den Lauf. Also was kann ich alles machen? Nein, es liegt auch an unseren Entscheidungen. Das bedeutet, wir können auch falsche Entscheidungen treffen in unserem Leben. Und man kennt es ja aus dem Leben von Menschen. Vielleicht haben wir da jemanden vor Augen, wo wir denken, was muss da alles noch passieren, dass der endlich mal umdenkt, dass der endlich mal umkehrt, dass der endlich mal zur Vernunft kommt. Weißt du, wenn es Scheiße vom Himmel regnet, wie bei Pharao, hast du als Mensch genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du beugst deine Knie, du tust Buße und du kehrst um. Möglichkeit Nummer zwei, du verhärtest dein Herz wie Pharao, hältst an deiner Bitterkeit in deinem Herzen fest, an deiner Härte und bleibst so verstockt, wie du verstockt bist. Aber du musst eine Sache bedenken, deine Entscheidungen, sie haben Konsequenzen, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Und das bedeutet, dass mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln Auswirkungen haben auf mein Leben. Sie haben Auswirkungen und es wird jetzt so wunderbar deutlich. Das heißt, Pharao hatte die Möglichkeit, aber Pharao hat die Möglichkeit nicht genutzt. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, ist die, nutzen wir unsere Möglichkeiten, umzukehren? Nutzen wir die Möglichkeiten, die Dinge, die uns in unserem Leben begegnen, wo Gott zu uns durchdringen möchte, wo er zu uns sprechen möchte, wo er uns zur Vernunft bringen möchte, nutzen wir diese Möglichkeiten, um umzukehren, um zur Einsicht zu kommen und zu sagen, Gott, es tut mir echt leid, dass ich echt viel verbockt habe. Oder sind wir genau wie Pharao, die unsere Herzenshärte festhalten an ihrer Verstocktheit, wenn wir einfach stolz und arrogant sind und an unserer Trotzigkeit festhalten. Nochmal, es hat also nichts mit einem ungerecht und willkürlich handelnden Gott zu tun, sondern ich glaube vielmehr mit unserer Unfähigkeit und Sturheit zur Umkehr und zur Buße, zu dieser Metanoia, zu dieser 180-Grad-Wendung weiterzugehen in eine andere Richtung. Und jetzt kommt es in 9,24 zu einem Wendepunkt. Paulus sagt hier ab Vers 23, andererseits will Gott aber auch, dass man erkennt, in welchem reichen Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt und für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern, den Heiden. Hier wird deutlich, dass Gott jetzt einen weiteren Weg geht. Er sucht den Weg der Heilsgeschichte, nicht nur mit seinem Volk, sondern aufgrund der Verstocktheit, wir werden es gleich sehen, der Israeliten, sucht Gott jetzt den Weg der Heilsgeschichte auch durch die Heiden oder mit den Heiden. Und hier wird so wunderbar deutlich, die Bestimmung Gottes für jeden Menschen ist nicht das Verderben, sondern dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben sollen. Das ist das, was Gott mit jedem Menschen, ob du Jude bist, ob du Heide bist, ob du Muslim bist, Buddhist, Hinduist bist, das ist der Plan Gottes. Er möchte jeden Menschen an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zu der Frage der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit zurückkommen. Also die Frage, haben wir einen gerecht handelnden Gott oder einen ungerecht handelnden Gott? Wir zürnen vielleicht manchmal mit Gott, wir hadern mit Gott und ich möchte diese Frage einfach mal umdrehen. Denk's doch mal aus Gottes Perspektive. Wer ist eigentlich vor Gott gerecht? Wer ist vor Gott ungerecht? Gerecht ist der, sagt Paulus, alle, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, egal ob Juden oder Heiden, die aufgrund der Abrahamsverheißung, die da lautet, gerecht aus Glauben, zum Glauben leben. Das heißt, das Heil geht jetzt auch zu den Heiden. Gerecht ist, sagt Paulus in Römer 10, Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit ihm mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerecht werden. Der ist gerecht vor Gott, der glaubt. Und diese Gerechtigkeit gilt. Und mit dieser Gerechtigkeit macht sich Gott fest mit seinem Wesen. Er verbirgt sich dafür. Gerecht ist der, der glaubt. Darf ich die Frage nochmal umdrehen? Wer ist vor Gott ungerecht? Wer ist vor Gott ungerecht? Jeder, der durch sein Verhalten und durch seine eigene Frömmigkeit versucht, Leistung zu bringen und dadurch zu punkten. Es gibt ein berühmtes Beispiel in der Geschichte, das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Ihr kennt das wahrscheinlich alles. Ich rufe es uns ganz kurz in Gedächtnis. Der Pharisäer steht im Tempel da, naja, und er preist Gott und sagt zu Gott, Gott sei Dank, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, wie dieser Sünder da hinten. Und dann zählt er auf, was er alles tut. Er gibt seinen Zehnten mehr, als von ihm gefordert wird. Er fastet zweimal die Woche, obwohl das Gesetz das gar nicht vorgesehen hat. Also er tut mehr und gibt mehr, als das Gesetz fordert. Wir haben hier einen klassischen Einzelkandidaten vor uns. Perfekter Lebensstil, perfekter Lebenswandel, perfekte Lebensfrömmigkeit. Dagegen der Zöllner, ein Sünder, und von ihm wird gesagt, er traut es sich nicht einmal, die Augen zum Himmel zu erheben, so sehr ist er von seiner Schuld und seiner Sünde bewusst. Und es ist interessant, was hier weiter über diesen Zöllner gesagt wird. Weißt du, dieser Zöllner hat nichts vor Gott zu bringen als sein ganzes Elend und seine ganze Schuld. Aber das ist Gott lieber, ich komme mit meinem ganzen Elend wie der Zöllner, aber ich komme, als dass ich kein Elend habe oder mir einbilde, ich habe kein Elend und dafür von Gott wegbleibe. Gott schenkt uns mit seiner ganzen Liebe und Gnade so ein überreichliches Maß. Aber wisst ihr, mit was Gott nichts anfangen kann, ist, wenn jemand selbstgerecht ist. Wenn sich jemand von sich selbst her definiert und von sich selbst her versteht. Weil Gott nicht unsere Leistung will, sondern Gott will unsere Beziehung. Gott möchte uns genauso, wie wir sind. Und hört mal das Urteil Jesu über diesen Zöllner, über diesen Sünder. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause hinab, der Pharisäer nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und das ist kein Sprichwort im allgemeinen Sinne. Hochmut kommt vor dem Fall oder pass nur auf, tritt nicht so arrogant auf, sonst wirst du gedemütigt. Nein, es ist die ganz tiefe Wahrheit. Wenn ich mich von mir selbst her verstehe, dann werde ich am Schluss leer ausgehen und mich verlieren. Und wenn ich mich an Gottes Barmherzigkeit und an seine Liebe verliere, dann werde ich mich finden und gewinnen, denn in Gott bin ich erhöht. Gott ist es so viel wichtiger, dass ich wahrhaftig bin, als bürgerlich korrekt. Gott verzeiht mir lieber mein Versagen, anstatt ich anständig lebe, mir nichts zu Schulden kommen lasse, oder zumindest glauben, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lasse, aber dabei isoliert von ihm lebe und mich von ihm isoliere. Das Gleichnis ist deswegen so provozierend und so wichtig für unsere Predigt heute Morgen. Nicht, weil er gesagt wird, ein Mensch, der alles falsch macht, kann vor Gott nicht bestehen und Gott nicht gefallen, sondern weil mir hier vor Augen geführt wird, ich kann bürgerlich korrekt alles richtig machen. Ich kann zweimal den Zehnten in die Gemeinde geben, ich kann der frömmste Gemeindemitarbeiter sein, den diese Welt jemals gesehen hat und trotzdem vor Gott falsch stehen. Warum? Weil ich mich von meiner Selbstgerechtigkeit definiere, von meiner Leistung und von meinem Tun und nicht von seiner Liebe und von seiner Barmherzigkeit. Also Gott handelt ungerecht und willkürlich. Nein, es sind wir, die wir reihenweise falsche Entscheidungen treffen und uns durch diese falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben, von Gott entfernen und distanzieren. Und genau diesen Fehler begann Israel. Und das lesen wir im Kapitel 10, ich werde es nicht vorlesen, sondern nur kurz erwähnen. Sie definierten sich nicht von Gottes Liebe, von seiner Gerechtigkeit aus Glauben, sie definierten sich vom Gesetz, von der Tora, vom Einhalten der Tora. Die Tora weist auf Jesus hin, sie führt zu ihm hin. Nur das ewige Leben, das kommt nicht aus dem Halten der Tora, das kommt allein aus Christus und aus dem Glauben zu ihm. Weißt du, Gott wartet auf sein Volk und auf dich an jedem neuen Tag und er wirbt um uns, er wirbt um sein Volk mit allem, was er hat, dem Evangelium Glauben zu schenken. Doch Israel sagt Nein, wie wir manchmal Nein zu Gott sagen. Das ist die bittere Wahrheit und das ist das, was Paulus so sehr schmerzt. Wir kommen zu Kapitel 11. Hat Gott Israel verstoßen? Nein. Das Nein Israel ist kein kollektives Nein. Es gibt nämlich, sagt Paulus in Römer 11, ich erwähne das nur ganz kurz, eine kleine Schar von Juden, die Gott immer die Treue gehalten hat. Zu Zeiten bei Elia, dem Propheten, waren es, glaube ich, ich habe es mir genau gesagt, 6000 Juden, die ihm die Treue gehalten haben. Und dieser Rest, der geblieben ist, ist gesamtbiblisch gesehen eine ganz wichtige Rolle. Denn hier wird eigentlich gesagt, es waren niemals alle Juden, die Gott den Rücken gekehrt haben, die nicht an ihn glauben wollten, an den Messias, sondern es war immer ein Rest, der Gott sie Treue gehalten hat. Und dieser Rest ist heilsgeschichtlich so wichtig, weil er deutlich macht, dass Gott weiterhin mit seinem Volk Geschichte schreibt. So, es gab einen kleinen Rest, der Mehrheit, sagt Paulus ja so schön, auf dem wie ein Schleier liegt. Du kannst erzählen, du kannst evangelisieren, so viel du willst. Dieser Schleier hindert sie daran, zum Glauben an Christus zu kommen. Aber ein kleiner Rest ist geblieben. Und diesen Rest, mit ihm wird Gott Geschichte schreiben. Er verbirgt sich mit diesem Rest, dass er seinem Volk auf ewig die Treue halten wird. Aber der Rest oder der größere Rest wollte Jesus nicht annehmen. Und so sagt Gott, okay, ihr wollt mich nicht annehmen, dann müsst ihr damit leben. Ihr habt eure Augen verschlossen vor mir, dabei soll es nun bleiben. Das ist nicht absolut gemeint. Und es kommt der Clou. Gott verfolgt nämlich einen genialen Plan. Dadurch, dass die Heiden zum Glauben gekommen an Christus, dass sie ihn erkannt haben, möchte Gott, so sagt es Paulus, sein Volk, die Israeliten, eifersüchtig machen auf die Heiden, sodass sie denken, Mist, die haben den Messias erkannt und wir haben ihn nicht. Also das ist zumindest der Gedankengang des Paulus. Und so entwickelt Paulus seine ganze Argumentation. Und zum Schluss finden wir noch das schöne Bild des Ölbaums. Und Paulus macht es ja so schön und sagt, dass wir Heiden aufgepfropft sind auf diesen Ölbaum. Dass wir eigentlich an einem wilden Ölbaum angepflanzt waren und Israel aufgrund der Untreue ausgebrochen wurde und wir als Heiden eingepfropft wurden. Uns gilt das Heil, aber Paulus sagt weiter, jetzt dürfen wir uns Heiden aber nicht aufspielen. So nach dem Motto, naja, wir haben das Heil, die Juden nicht. So und so kam es, ich glaube, mein Bruder hat es auch erwähnt, zu der sogenannten Ersatztheologie irgendwann. So dass behauptet wurde, naja, Gott hat sein Volk verstoßen und er schreibt jetzt mit seiner Gemeinde, also mit den Christen, seine Geschichte weiter. Und diese Ersatztheologie hat zu so viel Leid geführt in der ganzen Kirchengeschichte, zur Judenverfolgung geführt, weil hier gesagt wurde, naja, hier steht es doch ganz klar, Gott hat mit seinem Volk Schluss gemacht. Nein, Paulus sagt, wir sollen uns nicht aufspielen als Heiden, denn wir wurden ja auch nur aufgepropft. Wir sind nicht von Haus aus in diesem Ölbaum, in diesen Wurzeln mitgewachsene. Das waren die Juden und wir sind aufgepfropft. Und Paulus sagt, dass Gott einen genialen Plan verfolgt, nämlich er wird die Juden zurückrufen. Er wird sie wieder einpfropfen in diesen Ölbaum. Und so sind wir Teil von Gottes Geschichte, dem er mit seinem Volk geschrieben hat. Und wir haben keinen Grund, uns aufzuspielen nach dem Motto, naja, Gott schreibt seine Geschichte, Ersatztheologie, also brauche ich jetzt auch nicht mehr für die Juden zu beten. Nein, Gott verfolgt einen absolut genialen Plan. Und jetzt zum Schluss. Wird ganz Israel errettet werden? Paulus gibt hier keine eindeutige Antwort im Sinne, dass er sagt, also 11 Vers 25 beispielsweise, ja, es ist so. Sondern er gibt uns hier drei explizite Hinweise, könnte man sagen, dass es so ist. Der erste Punkt ist nämlich die Eifersucht, die durch den Christen entsteht. Das ist der erste Punkt. Gott schreibt die Geschichte, er will sein Volk eifersüchtig machen. Also macht das sonst keinen Sinn. Wenn er damit kein Ziel verfolgt, warum soll er sie eifersüchtig machen? Das zweite, der Heilige Geist, der in Israel wirkt und den Schleier wegnehmen wird. 2. Korinther Kapitel 3, die Verse 4 bis 18. Und das dritte, ein Offenbarwerden Jesu während des letzten großen Kampfes um Jerusalem. Hier steht das in Sacharja 12, Vers 10. Hier wird nämlich, und das letzte werde ich hier nochmal erwähnen, Sacharja 12, Vers, 12, Entschuldigung, Kapitel 12, Vers 10. Ich werde den Nachkommen von David und die Einwohner Jerusalems mit einem Geist erfüllen, der sie ihre Schuld erkennen lässt, sodass sie mich um Gnade anflehen. Voller Reue werden sie auf mich sehen, den sie durchbohrt haben und die Totenklage für ihn halten, so wie man um sein einziges Kind trauert. Ja, sie werden bitterlich um ihn weinen, als wäre es ihr erstgeborener Sohn. Was für Verse. Gott schreibt mit seinem Volk Geschichte. Sie werden zum Glauben kommen. Und das ist das Schöne an der Erwählung Gottes. Sie ist nicht willkürlich. Wir haben oder können Entscheidungen treffen. Richtige Entscheidung und falsche Entscheidung. Nur die Konsequenz tragen wir. Wir dürfen diese Konsequenz nicht Gott in die Schuhe schieben und damit eine billige Ausrede suchen, warum wir nicht das Leben gelebt haben, das Gott für uns eigentlich vorgesehen hat. Gott erwählt gerecht. Und wir können glauben oder wir können verstockt an unserer Herzenshärte festhalten. Gerecht aus Glauben ist der, der an Christus glaubt, der verstanden hat, gerecht bin ich ohne Werke, allein aus Glauben. Und das ist das Faszinierende in Römer 9, Vers 11. Gott gebraucht auch meine Umwege, um mit mir ans Ziel zu kommen. Das bedeutet, Gott hat Israels Umwege von Anfang an einkalkuliert in seinen göttlichen Plan und er wird mit seinem Volk am Ziel ankommen. Und das teilt mir mit, dass Gott auch meine Umwege in meinem Leben von Anfang an einkalkuliert hat. Meine Sturheit, meine Herzenshärte, mein Stolz, meine Arroganz hat Gott von Anfang an einkalkuliert. Und es gilt, er wird mit mir am Ziel ankommen. Warum ist es so? Denn ich bin der festen Überzeugung, wenn Gott einmal ergriffen hat, den lässt er nicht mehr los. Und es gilt für uns und es gilt auch für sein Volk. Also lasst uns an der Seite Israels stehen, für sie einstehen im Glauben, denn wir sind ein Teil von Israel. Wir sind ein Teil von Gottes Geschichte und wir gehören zusammen. Gott verfolgt einen wunderbaren Plan. Und deswegen lasst uns an der Seite Israels stehen, für sie glauben, im Glauben eintreten. Amen. Ich möchte noch beten, ne? Und nach dem Gebet würde ich es einfach schön finden, wenn wir einfach noch kurz zusammenstehen würden. Wir können uns ja umdrehen in 3er, 4er Gruppen und lasst uns doch einfach für Israel beten. Es wäre einfach zu schade,